Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht es vor allen Dingen über Quantenoptik. Wir haben gemerkt in der Vorbereitung, dass man sehr, sehr detailliert in sehr viele kleine Details der Quantenoptik gehen kann. Und dementsprechend wird das hier so eine grobe Übersichtsfolge, sodass man die grundsätzlichen Ideen und Konzepte verstehen kann. Und wenn ihr euch dann für einzelne Sachen oder für einzelne Experimenttypen oder so noch näher interessiert, würde uns es sehr helfen, wenn ihr uns einfach später noch eine E-Mail schreibt oder uns bei Facebook oder Instagram kontaktiert und sagt, worüber wir nochmal detaillierter einzelne Folgen machen sollen. Also als Beispiel, wir werden zum Beispiel ein bisschen näher über Atomfallen reden und über Atominterferometrie und so, aber wir können in dieser Folge, wenn wir alles ansprechen, im Prinzip nicht sehr tief reingehen. Also sagt ruhig nochmal, das hat mir sehr gefallen, da würde ich gerne noch mehr zu haben.
Ja, das ist ein riesiges Feld. Atomuhren gehören auch dazu. Man kann ganz viele Sachen mit Molekülen machen und mit Vielteilchensystemen und so. Da werden wir so ein bisschen drüber erzählen, aber damit könnte man monatelang Podcast-Folgen füllen, wenn man da wirklich über die interessanten Details sprechen würde.
Und da aber wir ja noch andere Themen ab und zu
soll passieren, ne?
Handhaben wollen, genau. Bevor wir allerdings jetzt mit der Folge anfangen, ich habe mir gerade noch mal eine Frage geöffnet, die uns über Instagram in dem Fall erreicht hat. Also nochmal ganz kurz für alle Instagram-Account Physikgeplänkel, Facebook Physik-Geplänkel und unsere E-Mail-Adresse wie immer physikgeplänkel@gmail.com. Hier Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Die Frage, die uns erreicht hat von Roberto, vielen Dank für die Frage, ist auch nicht das erste Mal, also schon ein sehr bekannter Zuhörer von uns an der Stelle. Es schließt ein bisschen an in unsere letzte Folge, die übers Vakuum ging. Und da haben wir erzählt von so Teilchenpaaren, Teilchen-Antiteilchenpaaren, die sich spontan im Vakuum bilden können. Und die Frage ist jetzt im Prinzip, bilden sich nur solche Elektron-Positron-Paare, weil das vor allen Dingen unser Beispiel war, oder gibt es da auch noch andere Teilchenpaare, die sich bilden können?
Ja, und die Antwort darauf ist, es können sich alle möglichen Teilchenpaare bilden, aber am häufigsten kommt das Elektron-Positron-Paar vor, weil es am leichtesten ist. Das heißt, je nachdem, wie viel Energie gerade in diesen Fluktuationen steckt, kann man natürlich auch schwerere Teilchen bilden, aber meistens ist es natürlich so, dass eher weniger Energie da drin steckt, also jedenfalls statistisch gesehen, und deswegen eher die leichten Teilchen dann entstehen. Aber im Prinzip kann da alles in beliebiger Größe entstehen.
Im Prinzip alles, was auch ein entsprechendes Antiteilchen besitzt, sodass sich dann immer so ein Teilchen-Antiteilchen-Paar bilden kann, was im Prinzip dann wieder als Gesamtsumme mehr oder weniger sich vernichten kann, damit es nie stattgefunden hat quasi. Das sind ja nur virtuelle Teilchenpaare, die sich an der Stelle bilden. Es gibt nämlich auch Teilchen wie das Photon zum Beispiel, das nicht direkt ein Antiteilchen hat, sondern rein mathematisch formuliert würde man zu dem Gedanken kommen, dass das Photon zum Beispiel sein eigenes Antiteilchen ist. Also man kann jetzt nicht sagen, ist ein Photon Materie oder es ist Antimaterie. Es ist quasi, wenn man bei einer rein mathematischen Definition hernimmt, dann ist es quasi beides und damit ist es sein eigenes Antiteilchen. Okay, die Frage geht noch ein bisschen weiter, denn hier wird jetzt der Gedanke auch ein bisschen, geht fast vom Physikalischen ins Philosophische, aber ist noch relativ physikalisch. Ich lese vielleicht einfach mal vor. Dieses Hin und Her, also dieses Brodeln der Teilchen, könnte doch auch vor dem Urknall in dieser Singularität abgelaufen sein, bis sich irgendwann der Urknall in Gang gesetzt hat und die Antimaterie irgendwie verschluckt hat. Zum Beispiel wie bei der Hawking-Strahlung. Janis, was sagst du dazu?
Ja, das ist ein relativ schwer zu fassendes Thema, weil wir mit der momentanen Physik nicht wirklich wissen, was vor dem Urknall passiert sein könnte oder ob es überhaupt einen vor dem Urknall gab. Das ist eher philosophisch, aber es kommt auf die Theorie an, die man sich jetzt anschaut. Es gibt ja auch kosmologische Modelle, die nicht von einem Urknall ausgehen, sondern eher von so einem Universum, das sich immer ganz klein zusammenzieht und dann wieder ausdehnt und dann quasi so einen Zwischenzustand hatte. Oder man kann darüber spekulieren und vielleicht irgendwann auch mal Vorhersagen dazu machen, was vielleicht der Ursprungszustand beim Urknall war. Und das wird wahrscheinlich irgendwas Quantenmechanisches gewesen sein. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, dass es da sowas Brodelndes, Suppenartiges gab mit so Teilchen. Aber das ist nichts, was sich jetzt irgendwie als Modell vernünftig fassen lässt und womit man Vorhersagen machen kann. Und da über Teilchen-Antiteilchen-Paare zu reden, ist wahrscheinlich auch eher schwierig.
Naja, was aber stimmt, ist ja nicht vor dem Urknall oder beim Urknall, aber kurz nach dem Urknall, da wissen wir ja, wir hatten eine Raumzeit, die relativ klein war oder sogar sehr, sehr klein war, mit einer sehr hohen Teilchen- und Energiedichte. Und da gab es ja auf jeden Fall dieses quasi brodelnde, quantenmechanische Konstrukt oder so, wie auch immer man das nennen will. Und da wird auf jeden Fall sowas stattgefunden haben, wie Teilchen, Antiteilchen-Bar-Bildung und dass sie sich wieder annihilieren und so weiter. Und zwar zuhauf in diesem ganzen System. Und in der Tat, das sieht man ja sogar heutzutage noch. Das hat wirklich stattgefunden, denn diese kleinen Schwankungen, diese Quantenfluktuationen nennt man das ja, diese ganzen Hin und Her und Teilchenerzeugung und Vernichtung, diese Teilchenfluktuationen wurden durch die kosmische Inflation irgendwann aufgebläht auf makroskopische Größen, Skalen im Prinzip. Und das kann man heute zum Beispiel in der kosmologischen Hintergrundstrahlung auch noch sehen und messen. Da sieht man quasi diese Nicht-Homogenität, die es in dieser Verteilung gibt. Die muss quasi resultiert haben, mehr oder weniger aus diesen Quantenfluktuationen, die im sehr kleinen dementsprechend zu Inhomogenitäten geführt haben, die dann nachher aufgebläht worden sind.
Und die andere Geschichte, die immer noch ein Rätsel ist, ist, warum wir diesen Materieüberschuss haben. Und es muss auch irgendwelche Prozesse damals gegeben haben, wo es diese Teilchen-Antiteilchen-Paarbildung gab, also wo dann reale Teilchen entstanden sind und dann halt irgendwie, warum auch immer, mehr Teilchen übrig geblieben sind als Antiteilchen.
Ja, also irgendeine Symmetriebrechung, sagt man an der Stelle mathematisch, die vermutlich in irgendeine der Theorien da noch reingehört, wo wir noch nicht genau wissen, warum gibt es die da an der Stelle. So, dass es in der Tat, wir sehen ja offensichtlich, das Universum ist größtenteils aus Materie und nicht aus Antimaterie. Ja, man kann sich aber im Prinzip auch alles als Antimaterie vorstellen. Es gibt Antimaterie-Atome, die sich bilden könnten und dementsprechend Antimaterie-Sterne, Antimaterie-Planeten und so weiter. Und man würde eigentlich davon ausgehen, das würde so 50-50 vorkommen im Universum, aber offensichtlich entspricht das nicht den Beobachtungen.
Antimaterie ist ein gutes Stichwort, eins von vielen Stichworten, mit dem man zu Quantenoptik überleiten kann.
Sehr gut.
Denn auch die kann man mit quantenoptischen Experimenten untersuchen. Aber vielleicht sollten wir erstmal anfangen zu erzählen, was überhaupt Quantenoptik ist. Also wir hatten ja schon mal gesprochen über klassische Optik, das heißt, wir haben Lichtstrahlen und dann kann man mit denen Experimente machen, zum Beispiel Interferenz oder Abstandsmessungen oder was auch immer. Und die Quantenoptik geht jetzt einen Schritt weiter und betrachtet einerseits Licht quantenmechanisch, das heißt, man weiß, da sind jetzt einzelne Photonen, die irgendwas machen können. Und diese Interferenz muss jetzt auch nicht mehr zwischen einfach nur Lichtwellen stattfinden, sondern kann zwischen eben zum Beispiel einem einzelnen Photon mit sich selbst stattfinden oder aber auch Wechselwirkung zwischen Photonen und Materie, die man sich auch angucken kann.
Das ist
aber alles auf einem quantenmechanischen Niveau. Das heißt, man guckt sich wirklich an, ich habe ein Photon und ein Atom, das miteinander wechselwirkt, oder ein Photon und ein Molekül und erkläre das dann.
Genau, damit. Das ist so das Essentielle der Quantenoptik eigentlich, diese Wechselwirkung zum Beispiel von einem Photon mit einem Atom oder sowas. Also wirklich diese Licht-Materie-Wechselwirkung im quantenmechanischen Bereich.
In der klassischen Optik hat man eher so einen Festkörperspiegel und man schickt da jetzt so einen dicken Lichtstrahl drauf und sieht, okay, das wird reflektiert. Und das ist sehr makroskopisch. Und ja, in der Quantenoptik hat man jetzt ein Atom, das irgendwo ist. Man schickt Licht drauf und dann sieht man, dass das Licht daran gestreut wird. Und das hat dann teilweise spezielle Eigenschaften.
Genau, und es kommen natürlich auch wie immer sehr skurrile quantenmechanische Effekte zum Tragen, die man erstmal klassisch so nicht erwarten würde. Denn wir hatten ja schon ein bisschen was über Quantenmechanik erzählt. Da haben auf einmal zum Beispiel diese Atome, kann man ja auf einmal auch als Wellenfunktionen darstellen, die in Wirklichkeit nur eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit haben, aber man weiß gar nicht genau, oder sie sind quasi nicht genau an einem Ort, sondern der Ort ist halt ein bisschen verschmiert. Und wenn man jetzt die Wechselwirkung mit einer anderen Welle, zum Beispiel mit einer Lichtwelle, sich vorstellt, kann man sich schon denken, da treten auf einmal komische Effekte auf, zum Beispiel Verschränkung von Licht mit Atomen an der Stelle. Sachen, die man nicht erwarten würde, wenn man rein klassisch rechnet.
Ein anderer Bereich ist dann auch nochmal so Vielteilchensysteme, aber Vielteilchen ist jetzt hier ein bisschen übertrieben. Also so Größenordnung 100.000, paar Millionen Teilchen, die dann aber auch quantenmechanische Zustände einnehmen. Zum Beispiel hatten wir schon mal erwähnt, Bose-Einstein-Kondensate ist eins von vielen interessanten Themen, die man auch in der Quantenoptik sich anschaut, die man dann eben mit Hilfe auch von Lasern und von Photonen damit erzeugen kann und kontrollieren kann und anregen kann und damit eben auch vermessen kann.
Was natürlich auch reinfällt in solche Verschränkungssachen und so, ist natürlich auch die Schrödinger-Katze. Da hatten wir schon mal eine eigene Folge drüber, in der du, glaube ich, gefehlt hast. Eine kurze Folge, die ich allein gemacht habe. Dementsprechend werde ich es nur einmal jetzt erwähnen und ich glaube, wir werden heute da nicht länger drüber reden. Wir haben genug zu tun.
Aber auch dazu gibt es Experimente, wo man quasi eine Schrödinger-Katze nachbaut mit atomaren Zuständen.
Genau, und man kann solche Sachen auch dann mit Licht koppeln und mit Licht erzeugen. Dementsprechend ist hier immer auch diese Wechselwirkung zwischen Licht und Atom das, was dann nachher wirklich die Quantenoptik ausmacht.
Und ihr seht jetzt schon, wir haben nur ganz, ganz wenige Beispiele genannt und es ist so eine große Vielfalt. Und es ist ein physikalisches Gebiet, das wirklich am Explodieren ist. Das theoretisch wurde es schon in den, ich glaube, 50er, 60er Jahren angefangen. Quantenmechanik wurde ja in den 30ern entwickelt. Und dann konnte man sich irgendwann überlegen, okay, ich habe jetzt diese Quantenmechanik und ich habe meine Atomtheorie, also die Elektronen, wie die sich um so ein Atom bewegen und welche Energieniveaus die haben. Und das kann ich jetzt ja mal alles ein bisschen koppeln mit Licht, Quantenelektrodynamik, was dann auch irgendwann entwickelt wurde. Und dann kam man halt zu diesen ganzen interessanten Effekten. Und es hat dann aber nochmal eine ganze Weile gedauert, bis man experimentell daran gekommen ist, was auch die Väter der Quantenmechanik in der Anfangszeit nie gedacht hätten, dass man mal einzelne Atome sich anschauen kann und damit arbeiten kann. Wesentlich dazu war natürlich Laserentwicklung.
Genau, und nachher kann man diese Laser nämlich jetzt nehmen, um einzelne Atome sich überhaupt anzuschauen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich irgendwie, selbst wenn ich ein Gas habe oder so, dann kommen da immer gleich zig Millionen von Atomen quasi gleichzeitig vor. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich überhaupt ein Atom oder ein paar Atome trennen, isolieren und dann wirklich isoliert damit Experimente machen, damit interagieren und mir wirklich Zustandsübergänge anschauen und so weiter. Und da hilft uns halt vor allen Dingen diese Laserkühlung, mit der man jetzt einzelne Atome wirklich in den energetischen Grundzustand runterkühlen kann und auch konzentriert an einem Ort halten kann und dann anfangen kann mit ganz vielen Sachen, die danach quasi kommen. Atomuhren, Atominterferometer, all diese Sachen. Da braucht man quasi erstmal überhaupt die Chance, dass man einzelne Atome untersuchen kann.
Ja, das wurde in den späten 80er, frühen 90er Jahren entwickelt und es gab dann auch Mitte der 90er den Nobelpreis für das erste Bose-Einstein-Kondensat, was man eben mit Hilfe dieser Laserkühlung erzeugt hat. Und ich glaube, als Überblick ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt so ein bisschen über Laserkühlung reden, auf jeden Fall die grundlegenden Prinzipien davon erklären, weil das halt ein sehr zentrales Thema in der Quantenoptik ist und bei vielen Experimenten wirklich die Voraussetzung.
Ja, erstmal das ganz grundlegende Prinzip, ohne dass man jetzt detailliert auf irgendwelche, ja, man kann im Prinzip bei solchen Themen sehr, sehr tief reingehen und es gibt immer noch Sachen, die man in Wirklichkeit beachten muss und so. Aber erstmal ganz grundlegend haben wir ja irgendwie unseren Teilchen Gas zum Beispiel. Also der Anfangszustand ist zum Beispiel, dass wir uns ein kleines Vakuum in einer Kammer herstellen oder so. Also wir haben eine kleine Vakuumkammer, das heißt, wir pumpen Luft raus, so gut es geht. Haben dann irgendwie unsere 10 hoch minus 12 Millibar oder sowas. Das wäre schon ein Ultra-Hochvakuum. Das heißt, da sind nicht mehr so viele störende Teilchen drin.
Haben wir in der letzten Folge gelernt.
Genau, die letzte Vakuumfolge. Da könnt ihr noch, wie man das ungefähr hinbekommen könnte. Was man jetzt machen kann, ist, man kann zum Beispiel ein Gas da reinlassen. Also man nimmt zum Beispiel irgendwie ein Rubidiumgas oder sowas und lässt das jetzt in diese Vakuumkammer rein. Jetzt hat man das Problem, natürlich wird sich das einfach thermodynamisch ausbreiten. Das heißt, es wird sich halbwegs homogen verteilen über die ganze Kammer. Und das wird jetzt auch noch mehr oder weniger die Temperatur haben, die es hatte, mit der es da reingeströmt ist. Und da man diese Sachen meist erhitzt, damit man die überhaupt als so ein bisschen da quasi rein diffundieren kann, haben die relativ hohe kinetische Energien und damit bewegen die sich auch noch relativ viel. Was man jetzt machen kann, ist, man kann einen Laserstrahl reinstrahlen. Und wir können uns das jetzt ja vielleicht mal vorstellen, wenn ich nur ein Atom habe. Also sagen wir, ich habe jetzt ein Atom und dieser Laserstrahl trifft jetzt genau dieses Atom. Jetzt kann ich die Frequenz des Laserstrahls im Prinzip so wählen, dass ich dieses Atom anregen kann. Das heißt, dieses Photon, dieses Lichtteilchen im Prinzip komplett absorbiert werden kann von meinem Atom. Und was dann ist es im Prinzip in einem angeregten Zustand. Und was es jetzt machen kann oder auf jeden Fall machen wird, ist irgendwann spontan, das heißt zeitlich nicht exakt vorherbestimmbar, sondern es ist ein rein statistischer Prozess, wird es jetzt dieses Teilchen wieder abgeben. Und im Prinzip gibt es keine direkte Korrelation mehr zwischen Impuls des aufgenommenen Teilchens und Impuls des abgegebenen Teilchens. Das heißt, unser Photon, was absorbiert wird, kommt immer aus derselben Richtung, nämlich aus der Richtung, wo wir unseren Laser hingestellt haben, mit dem wir auf das Atom schießen. Diese spontane Emission des Teilchens, die dann später stattfindet und das Teilchen dann wieder in seinen Grundzustand bringt, die ist aber rein, ja, auch wieder statistisch verteilt in alle Raumrichtungen. Also kann quasi in alle Richtungen abgesendet werden, wird mal in die eine abgesendet, mal in die andere. Und im Prinzip bleibt nachher ein resultierender Impuls. Ne? Wir schießen ja quasi von der einen Seite auf das Atom und damit bremsen wir das quasi in diese Richtung ab.
Und gerade am Anfang ist das so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sich vorstellt, man kühlt etwas mit einem Laser herunter. Weil normalerweise kennt man das ja, ich richte einen Laser auf etwas und es wird heiß oder explodiert. Aber in dem Fall ist es wirklich diese gezielte Impulsübertragung auf das Atom, das in meine Richtung fliegt, und dann dafür sorgt, dass dieses Atom eben abgebremst wird.
Genau, der eine Trick ist natürlich jetzt dabei, dass wir nicht nur aus einer Richtung einfach mit einem Laser drauf schießen können. Denn hier würden wir wirklich immer nur in eine Richtung den Impuls übertragen und das Ganze in diese Richtung irgendwann auch beschleunigen. Sondern hier ist der Trick, dass wir quasi aus allen Raumrichtungen Laserstrahlen schicken. Also wir haben quasi so eine Art Würfel gebaut, wo in jeder Fläche ein Laser sitzt. Und mit all diesen Lasern schießen wir jetzt gleichzeitig auf dieses Atom. Das heißt, das wird jetzt mal von der einen Seite, mal von der anderen und so weiter das Photon bekommen. Aber diese Absendung nachher, die Emission des spontan emittierten Photons, wird wieder komplett gleich verteilt sein. Und was letztendlich auf lange Sicht passiert ist, dass es seine ursprüngliche Bewegungsenergie immer weiter und immer weiter verliert. Und nachher die einzige Bewegungsenergie, die es dann resultierend noch hat am Ende, ist halt das, was aus diesen spontan emittierten Photonen noch kommt.
Das nennt man dann die Doppler-Temperatur, die das Teilchen am Ende erreicht hat. Das ist so ein klassisches Limit bei der Laserkühlung. Was man vielleicht noch kurz erwähnen sollte, ist, natürlich hat man das Problem, wenn der Laserstrahl eine bestimmte Frequenz hat, die jetzt resonant ist, also diese Übergänge in dem Atom treiben kann, und das Atom aber die Geschwindigkeit ändert, hat man wieder den Doppler-Shift und dadurch eine veränderte Übergangsfrequenz.
Ich weiß nicht, ob das so trivial ist. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal Doppler-Effekt an der Stelle erwähnen. Es gibt auch einen optischen Doppler-Effekt. Und zwar, man kennt vielleicht Doppler-Effekt noch ganz normal von irgendwie das klassische Krankenwagen-Beispiel oder Formel-1-Wagen-Beispiel oder so. Wenn irgendwas mit hoher Geschwindigkeit auf mich zukommt, dann wird die Frequenz quasi gestaucht und damit dementsprechend die Wellenlänge kleiner, Frequenz größer, und wenn es von mir weg wird, werden die Wellen quasi auseinandergezogen. In dem Fall bei Schallwellen klappt das ganz gut, aber es klappt auch bei optischen Wellen sehr gut. Das heißt, wenn jetzt ein Photon, was ja im Prinzip auch eine Welle ist, auf die Laserquelle zufliegt, ja, dann wird im Prinzip die Frequenz auch größer. Das heißt, diesen Übergang, den ich anregen will, der ist quasi an der Stelle, die Frequenz des Übergangs wird größer. Das heißt, ich muss eigentlich mehr Energie reinstecken, als das Ganze nachher auch abgibt. Das ist eine der Ideen davon.
Auf jeden Fall ist das Hauptproblem dann, dass man natürlich viele Atome hat, die nicht mehr effektiv runtergekühlt werden können, weil eben diese Frequenz nicht mehr stimmt. Und ganz, ganz viele Variationen von diesen Kühl- und Einfangmethoden beruhen einfach darauf, dass man durch magnetische Felder oder elektrische Felder diese Energieniveaus so verzerrt, dass dann, wenn man es möchte, diese Frequenz trotzdem wieder resonant ist und effektiv diese Teilchen runterkühlt. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, und darauf könnte man zum Beispiel auch nochmal in einer extra Folge eingehen. Das ist ein sehr spannendes und interessantes Thema, aber man muss sich einfach nur merken, man kann sehr viel verschiedene Effekte nutzen, um eben diese Übergangsfrequenz zu manipulieren und damit eben effektiv dafür zu sorgen, dass so ein Atom bei egal welcher Geschwindigkeit immer noch weiter abgebremst werden kann, bis man eben auf diese minimale Geschwindigkeit, diese Dopplergeschwindigkeit runterkommt.
Genau, nachher kann man sogar noch andere Tricks und Techniken anwenden, um noch deutlich niedriger zu kommen als diese wirkliche Dopplergeschwindigkeit. Diese Technik braucht man vor allen Dingen dann, wenn man Bose-Einstein-Kondensate und sowas herstellen will. Wichtig ist jetzt, wir können offensichtlich mit Lasern von allen Richtungen auf so ein Atom schießen und es damit quasi abbremsen. Wir machen es immer langsamer und langsamer und langsamer. Jetzt müssen wir es aber auch noch räumlich fangen, damit wir es vernünftig manipulieren können. Und du hast gerade angesprochen, ja, man hat auch auf jeden Fall diese Magnetfelder da, eh schon, weil man irgendwie diese Doppler-Effekte ausgleichen muss und so. Aber man kann jetzt auch Magnetfelder im Prinzip so bauen, dass man diese geladenen Teilchen, das sind normalerweise Ionenfallen, die man betreibt, das hat man hat irgendwelche geladenen Teilchen, dass man die durch elektrostatische Felder oder Magnetfelder, die sich entweder bewegen können oder nicht, je nachdem, was man da gerade baut, dass die sich auf jeden Fall in einem Potentialtopf befinden, wo die immer dann zur Mitte wandern wollen und da dann festbleiben wollen. Also im Prinzip bauen wir quasi so eine Art magnetische Falle, wo das Ganze dann in die Mitte wandert, da hingezogen wird durch die magnetischen Kräfte und dann da auch bleibt. Das heißt, man hat das Ganze jetzt runtergekühlt und man hat es räumlich genau an der Position, wo man es haben will. Und das ist natürlich der perfekte Startpunkt, um jetzt damit wirklich Atominterferometrie zum Beispiel zu betreiben.
Das Gleiche kann man auch mit einer sogenannten optischen Falle machen, wo man jetzt Atome findet, die in dem Zustand, in dem sie sind, immer hohe Intensitäten von elektrischen Feldern suchen. Und wenn man jetzt einen Laserstrahl sehr stark fokussiert, hat man in der Mitte eine sehr hohe Intensität und dann laufen die halt genau dahin und sind dann da gefangen. Das heißt, auch da gibt es wieder einfach viele Variationen von dem gleichen Prinzip, dass man Atome oder Teilchen hat, die ein Minimum oder in dem Fall auch mal ein Maximum suchen und dann da bleiben und man die durch eine geschickte Anordnung von diesen Minima dann einfangen kann.
Wenn wir jetzt wissen, wie man solche Atome einfängt, kann man jetzt daran denken, vielleicht damit irgendwelche wirklichen Experimente zu machen, um auch dann noch mehr zu lernen, mehr als überhaupt diese Atome schon zu untersuchen, was ja auch schon sinnvoll ist. Wenn man jetzt so einzelne Atome hat und genau guckt, wie verhalten sich die Übergänge, wenn ich die Temperatur ändere und so weiter. Aber man kann jetzt zum Beispiel nicht nur ein Atom nehmen, sondern mehrere Atome, so eine kleine Atomwolke, würde man sagen, und die auch vernünftig fangen, also relativ nah zueinander haben. Und da kann man jetzt etwas machen, das haben wir schon genannt, das ist nämlich die Atominterferometrie. Das ist ganz lustig. Interferometrie vielleicht erst nochmal vorweg, das kennt man normalerweise, so ein Interferometer mit reinem Licht, also ein rein optisches Interferometer, wo ich zum Beispiel, da hatten wir mal ganz am Anfang die Gravitationswellendetektoren erklärt, das sind im Prinzip auch große Laserinterferometer, wo man jetzt Licht hat und dann teilt man Licht auf an einem Strahlteiler, lässt die beiden Teile quasi unterschiedliche Wege gehen und nachher vereinigt man das Ganze wieder und kann dann Rückschlüsse über diese zurückgelegten Wege laufen. Und genau so ist es auch bei Atominterferometrie. Ich kann jetzt zum Beispiel diese Atomwolke nehmen und diese einzelnen Atome, die bestehen ja wie gesagt auch aus Wellen und man kann sich die als reine Materiewellen vorstellen, die sich auch ausbreiten können.
Dazu sollte man vielleicht sagen, diese Atomwellen, das sind ja die sogenannten De Broglie-Wellen. Mhm. Und der hat das als erster beschrieben. Und der Trick dabei ist, dass die Wellenlänge umso größer wird, je kälter das Atom, also je langsamer und somit auch je kälter das Atom wird. Das heißt, diese Laserkühlung hat einen jetzt dazu gebracht, Atome so kalt zu machen, dass die Wellenlänge so groß ist, dass man jetzt auch wirklich eine einfache Interferenz zwischen verschiedenen Atomen sehen kann. Das heißt, wenn man einfach nur ein heißes Gas hat, wird man diese Interferenz nicht sehen. Aber wenn man jetzt diese kalten Gase hat, dann kann man eben erst diese Experimente machen.
Genau, wie kann ich jetzt sowas zum Beispiel interferieren lassen? Das kann man sich wirklich relativ einfach, simpel vorstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Atomwolke und ich schicke jetzt einen großen Laserimpuls in diese Wolke. Und das wird jetzt einfach diesen Impuls übertragen an die Atome in dieser Wolke. Das heißt, diese Wolke wird sich einfach in diese eine Richtung bewegen. Das heißt, ich setze jetzt diese ganze Wolke in Bewegung. Und jetzt kann ich einen anderen Laserimpuls zum Beispiel dazu verwenden, diese Wolke zu trennen, indem ich einfach von der anderen Seite mehr oder weniger oder von der senkrecht dazu Seite das Ganze nochmal beschieße, dann trennt sich diese Wolke in zwei Teile einfach mehr oder weniger, driftet jetzt langsam auseinander. Das heißt, diese Materiewellen haben jetzt das gemacht, was früher bei dem Licht quasi dieser Strahlteiler gemacht hat, sind also jetzt in zwei verschiedene Wege aufgeteilt, wobei natürlich hier jetzt auch gilt für eine Interferenz, dass hier solche Effekte auftreten können, wie ein Atom kann in Wirklichkeit beide Wege gleichzeitig nehmen und solche Effekte. Und das ist also interferenzfähig, genau wie das bei Licht auch der Fall wäre. Und ich kann das jetzt durch einen weiteren Impuls, kann ich jetzt diese beiden getrennten Wolken auch wieder zusammenbringen, sodass die jetzt wieder langsam aufeinander zudriften und nachher im Endzustand quasi wieder im selben Zustand sind, wie sie am Anfang waren. Nur, dass halt zwischendurch bei den Wegen, bei den einzelnen separierten Wegen wieder was Unterschiedliches passiert sein kann. Und das messe ich jetzt durch die Interferenz dieser Atommateriewellen am Ende des Interferometers.
Und ein Einfluss kann zum Beispiel unterschiedliche Gravitationen gewesen sein, die diese Wolken auf ihrem Weg erfahren haben. Das heißt, wenn man jetzt die vertikal voneinander weglaufen lässt und dann wieder zusammenführt, wird der Teil der Atomwolke, der oben lang gelaufen ist, ein etwas anderes Gravitationspotenzial gesehen haben als der Teil, der unten lang gelaufen ist. Und damit kann man Rückschlüsse zum Beispiel auf das Gravitationsfeld oder fundamentaler auf die Gravitationskonstante ziehen. Andere Möglichkeit ist, man kann sehr empfindliche Rotationssensoren, also Rotationsbeschleunigungssensoren bauen, indem man die horizontal zwei unterschiedliche Wege laufen lässt und dann wieder zusammenführt. Und je nachdem, ob sich das Experiment in der Zeit gedreht hat, konnten die auf der einen Seite ein bisschen schneller laufen als die auf der anderen Seite und dementsprechend sieht man dann einen Interferenzunterschied. Und man muss jetzt nicht unbedingt das Experiment drehen, sondern man kann es einfach auf die Erde setzen und die Erde dreht sich ja. Und man kann damit zum Beispiel auch die Erdrotation messen.
Und die Erde dreht sich und ist eine Kugel? Ich bin
ja, gewagte These.
Irgendwann wollten wir noch mal eine weitere Folge zu Verschwörungstheorien machen, oder? Es hat uns auch mal irgendwelche Kommentare erreicht, dass das gewünscht ist. Wir sollten uns noch mal ein paar lustige raussuchen. Vielleicht.
Da gibt es sehr viele.
Die Folge ist gut angekommen, die wir da gemacht hatten. Ja, interessant. Also man kann im Prinzip diese ganzen Sachen, die man mit Licht machen könnte, jetzt auch mit Atomen machen und da aber andere Sachen lernen, weil ja Atome auch Masse haben und Masse gravitativ deutlich stärker wechselwirkt und so. Ja.
Das Lustige in dem Fall ist jetzt auch, dass man die Rollen quasi vertauscht hat. Das heißt, man hat jetzt plötzlich Atome, die interferieren, aber die Spiegel und Strahlteiler bestehen plötzlich aus Licht. Also es ist quasi genau das Gegenteil von den klassischen Interferometern, die man sonst so kennt.
Genau, was man jetzt natürlich auch noch machen kann an der Stelle, ist zum Beispiel jetzt übergehen zu solchen Sachen wie Quantencomputern oder sowas, wo wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal deutlich länger drüber reden wollen. Aber das ist natürlich auch die Grundlage, die wir jetzt geschaffen haben. Ja, wir haben jetzt wirklich Atome in ihrem energetischen Grundzustand schön runtergekühlt durch so eine Laserkühlung und so. Und wir wollen jetzt die miteinander interferieren lassen und vielleicht untereinander verschränken. Und das ist alles das, was benötigt wird für so einen Quantencomputer eigentlich.
Oder eben auch manipulieren. Das heißt, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, so ein Atom hat ja nicht nur ein oder zwei Zustände, sondern eine ganze Vielfalt an energetischen Zuständen, in denen es sein kann. Je nachdem, wie viele Elektronen es hat und auf welchen Energieniveaus die Elektronen sich befinden und wie die miteinander wechselwirken. Oder man kann natürlich auch Moleküle nutzen. Da gibt es dann noch ganz andere Freiheitsgrade. Und wenn man die jetzt in einem kontrollierten Zustand gefangen hat, kann man natürlich jetzt auch mit entsprechenden Lasern die von einem Zustand in den anderen bringen und da unterschiedlichste Effekte ausnutzen. Und auch da gibt es wieder eine ganz große Vielfalt an Experimenten, die man machen kann. Zum Beispiel kann man so eine Atomwolke nehmen und so präparieren, dass wenn da Licht durchgeht, plötzlich die Lichtgeschwindigkeit bei ein paar Millimetern pro Sekunde liegt. Da hatten wir, glaube ich, in der einen Folge über schneller als Licht drüber geredet. Das heißt, das ist auch so ein typischer Effekt, der in der Quantenoptik vorkommt. Oder man kann so eine Wolke, je nachdem, wie man mit einem Laser drauf scheint, transparent oder komplett dicht für Licht machen. Das heißt, entweder kommt da Licht durch oder nicht und das kann ich ganz schnell schalten. Das sind auch solche quantenmechanischen Effekte, die man da drin hat. Und so weiter und so weiter.
Ja, wie gesagt, schreibt uns am besten nochmal, wenn wir da wirklich auf ein Thema nochmal einzeln detailliert eingehen sollen in einer eigenen Folge. Das würde uns sehr freuen. Uns macht das Thema auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sind uns aber nicht ganz sicher, weil das Thema so vielfältig ist, dass wir im Prinzip 2-3 Jahre füllen können, einfach nur über Quantenoptik zu reden an der Stelle.
Könnte eine Folge machen über Bose-Einstein-Kondensate, über Laserkühlung, über Atominterferometrie, über Vielteilchensysteme, über Moleküle, über Atome. Und ich habe noch nicht mal angefangen.
Ne? Ja, Atomfallen.
Atomfallen.
Oder
Ionenfallen.
Ionenfallen, Atominterferometer. Verschränkung nochmal selber von Atomen mit Licht zum Beispiel oder von Atomen mit Atomen.
Genau. Squeezing, also gequetschtes Licht oder gequetschte Zustände von Teilchen oder.
Und das ist vielleicht nochmal eine Sache, die wir jetzt am Ende der Folge nochmal ansprechen können. Das sind diese komischen statistischen Effekte, die sich auftun, wenn man auf einmal nur ja, einzelne Photonen quasi betrachtet und nicht einen Haufen Photonen. Wie gewöhnlich normalerweise.
Genau, wenn man sich hier so einen Lichtstrahl anguckt, dann wissen wir, der besteht aus Photonen. Das heißt, man hat eine endliche Anzahl von Photonen. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Fotodetektor oder sowas dahinstelle und Photonen jetzt messe, dann werde ich natürlich zufällig mal hier ein Photon messen, mal da ein Photon messen, weil die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo anzukommen. Und jetzt gibt es aber verschiedene Arten von Lichtstrahlen, wenn man das quantenmechanisch betrachtet. Nämlich kann es natürlich sein, dass die jetzt nicht ganz zufällig ankommen, sondern dass sie gleichmäßiger ankommen. Das heißt, ich habe ein Photon und eine Millisekunde später wieder ein Photon und eine Millisekunde später wieder ein Photon. Das nennt man dann so das Anti-Bunching. Das heißt, das ist auseinandergezogen, die kommen nicht als Klumpen, sondern sehr gleichmäßig.
Man kann sich das ein bisschen vielleicht vorstellen wie so Regen, der irgendwo drauf trifft, wenn man sich so ein bisschen hört. Und normalerweise wäre das ja so eine rein statistische Verteilung, also das der Regen prasselt so hier und da mal, kommt was an, man weiß aber nie genau, wann was ankommt oder wann nichts ankommt. Das ist so quasi ein inkohärenter Zustand, wo es keine Beziehungen der einzelnen Photonen untereinander gibt, beziehungsweise in dem Bild der Regentropfen untereinander, sondern einfach nur so eine rein statistische Verteilung, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt genau so ein Regentropfen drauf trifft. Und das, was jetzt halt passieren kann, wenn man runtergeht zu wenigen Photonen und zu Quellen, die vor allen Dingen auch nur wenige Photonen auf einmal aussenden und so, ist, dass diese Photonen untereinander eine gewisse Beziehung haben können, eine gewisse Korrelation haben können. Und dieses Photon-Anti-Bunching, was du eben beschrieben hast, würde halt genau bedeuten, dass zwischen dem einen Regentropfen und dem nächsten immer eine relativ große, eine statistisch größere Zeit wäre, als man das erstmal erwarten würde.
Das heißt, der Regen wäre nicht mehr so ein Geprassel, sondern ein sehr gleichmäßiges Tak, 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 Tak.
Genau.
Natürlich gibt es dann auch das andere Beispiel, dass man immer so, ja, so Schwelle an Regen bekommt, also immer so einen halben Wassereimer auf einmal und dann erstmal nichts und dann wieder so ein Wassereimer. Das nennt man dann Bunching. Das heißt, es kommt. Ich weiß, wenn ich ein Photon messe, da wird gleich auf jeden Fall noch ein, zwei, drei oder viele mehr kommen.
Genau, wenn ich eins messe, ist die Wahrscheinlichkeit, direkt danach ein nächstes zu messen, auf einmal sehr, sehr, sehr hoch. Und wenn ich keins gemessen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach wieder keins kommt, auch deutlich größer als im statistischen Mittel quasi. Das sind so Korrelationen, die man dann aus diesen Effekten bekommt, je nachdem, wie man so wirklich einzelne Photonen überhaupt erzeugt. Als wenn man, diese Effekte hat man normalerweise weniger, wenn man wirklich große, zum Beispiel irgendwie thermische Quellen hat oder eine Glühbirne zum Beispiel und ich das gesamte Licht so einer Glühbirne mir anschaue oder so, dann kriege ich diese Effekte nicht. Aber wenn ich mir jetzt quasi einzelne Übergänge in so einem Atom angucke und da werden jetzt durch spontane Emissionen zum Beispiel Photonen ausgesendet oder so, dann kann es passieren, dass ich zwischen diesen einzelnen Übergängen dann solche Korrelationen bekomme.
Und auch da gibt es in der Quantenoptik viele Möglichkeiten, das zu nutzen,
genau,
um bestimmte Effekte zu erzeugen oder auch Interferometer zum Beispiel sensitiver zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das damals erwähnt hatten, aber das sind so die kleinen Tricks, die man damit spielen kann, mit diesen Erkenntnissen. Welches Stichwort wir auch noch vergessen hatten, worauf wir jetzt nicht eingehen würden, aber was man noch machen kann, ist Quantenkryptographie.
Oh,
das heißt,
da gehen wir wirklich nicht
näher. Verschlüsselung und Informationsübertragung, die abhörsicher ist mit Hilfe von diesen quantenmechanischen Effekten.
Ja, da gibt es dieses berühmte No-Cloning-Theorem, dass man
genau
Quantenzustände nicht einfach klonen kann, ohne dass man den ursprünglichen Zustand stört. Deswegen kann keiner mehr einfach mittendrin sowas abhören quasi. Das würde am anderen Ende sofort bemerkt werden. Da gibt es interessante Ideen, die man dann auch wirklich jetzt natürlich dann einsetzen kann. Ich meine, das Militär ist sehr daran interessiert, abhörsichere Leitungen und so zu bauen. Da wird viel dran geforscht. Wenn wir darüber eine Folge machen, schreibt uns auf jeden Fall auch gerne. Das wäre in der Tat ein Thema, was dazu geeignet wäre.
Ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen so einen Überblick über das Thema geben, dass ihr eine Idee habt, was ist eigentlich Quantenoptik und was gehört da alles dazu und dass wir euch so ein bisschen die grundlegenden Prinzipien, also diese Wechselwirkung zwischen Licht und Materie und wie man das dann beeinflussen und nutzen kann, dass ihr das so ein bisschen verstanden habt und alles andere wären jetzt dann nochmal Details, wo wir gerne drauf eingehen können in weiteren Folgen, wenn ihr uns dann sagt, was euch da am meisten interessiert.
Genau, dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, als das Ganze langsam zu beenden und wie immer noch eine schöne Woche zu wünschen. Es geht langsam näher auf Weihnachten zu. Wir haben schon angekündigt, es wird eine kurze Weihnachtsunterbrechung auf jeden Fall geben. Aber auch jetzt noch nicht. Also ist ja noch ein Monat hin bis Weihnachten. Dementsprechend sehen wir uns erstmal nächste Woche wieder. Ich hoffe Sonntag, aber spätestens bis Dienstag kriegen wir es dann auf jeden Fall hin.
Ja.
Aber ich glaube, momentan ist der Plan, dass wir uns exakt nächsten Sonntag auch treffen und dementsprechend vielleicht genau dann auch die Folge hochladen, nachdem wir sie gedreht haben. Ja, bis dahin. Schöne Woche.
Bis dann.